Liebe Zuschauer, es ist schön, dass wir heute wieder zusammen sein dürfen, um dann das Wort Gottes aufzuschlagen. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Ein Familienvater, er kam gestresst von der Arbeit nach Hause, hat noch einen kleinen Sohn zu Hause und er wusste schon, wenn er nach Hause kommt, wird ihn der Sohn sofort in Beschlag nehmen. Aber er war noch so voll vom Kopf und so sagte er, ich muss heute ein paar Minuten Zeit haben, um auszuspannen. Ich habe noch ein Puzzle in meinem Schreibtisch drin, so ein kleines Puzzlespiel und das werde ich ihm geben. Und dann ist er wenigstens für einige Zeit beschäftigt und das macht er gerne und dann kann ich ja mit ihm spielen. Und so gab er ihm dieses Puzzlespiel. Als der Junge nach Hause gekommen ist, hat natürlich den Vater gleich umarmt und wollte gleich mit ihm spielen, aber mit dem Puzzle war er eigentlich zufrieden. Und der Vater dachte, jetzt habe ich einige Minuten, wo ich mich ausspannen kann, aber er hat sich getäuscht. In kürzester Zeit war sein Sohn mit dem fertigen Puzzle da. Und er sagte, mein Sohn, wie ist das möglich gewesen? So schnell kann man doch normal kein Puzzle zusammenstellen. Wie hast du das zusammengebracht, dass das fertig ist? Und er sagte, es war ganz einfach. Auf der Rückseite habe ich entdeckt, da ist ein Gesicht drauf. Und ich habe das Gesicht einfach zusammengestellt und dann war das Puzzle fertig. So ist es auch mit der Bibel. Wir finden auf jeder Seite das Gesicht Jesu Christi. Und wenn wir uns mit diesem Gesicht beschäftigen, werden wir ihn sehen, werden wir Jesus sehen. Und es ist gut, wenn wir uns mit diesem Jesus heute Morgen ein wenig mehr beschäftigen. Es ist schon interessant, sich mit der Gottheit zu beschäftigen. Wir haben letztes Mal schon gesehen, dass es nicht so einfach ist, den Vater zu verstehen, weil er in einer ganz anderen Dimension ist, die wir überhaupt nicht erfassen können. Darum sagt Gott, den Vater hat niemand gesehen. Aber Jesus sagt, oder die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Jesus kam auf diese Erde. Damit können wir ein bisschen mehr anfangen. Er wurde einer von uns. Und weil er einer von uns wurde, haben wir ein wenig mehr Chancen, uns mit Gott zu identifizieren, ihn vielleicht ein wenig besser verstehen zu können. Und es ist gut, wenn wir uns mit der zweiten Person, also mit Jesus Christus, auch ein wenig mehr auseinandersetzen. Und wir könnten hier wirklich sehr, sehr viele Dinge aus der Heiligen Schrift entnehmen und miteinander studieren. Aber ich möchte heute Morgen nur einige wenige interessante Gedanken mal anschneiden, wenn es um Jesus geht. Jesus sagt er, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Jesus ist derjenige, der ihm gesagt hat, ich bin derjenige, der zu finden ist bei Mose und bei den Propheten und im ganzen Alten Testament ist von mir die Rede. Wir haben schon gesagt, Yahweh ist der Gottesname, der höchste Gottesname, der in der Bibel bekannt ist und der ist eigentlich der Familienname von Gott. Ich möchte einen Text aufschlagen im Alten Testament, im Jesaja Kapitel 9. Höchst interessant, Jesaja war ja ein Prophet des Alten Testaments, der Evangelist des Alten Testaments und er lebte ungefähr 800 Jahre vor Christus und er hat eine Prophezeiung geschrieben in Bezug auf Jesus. Was schreibt er im 9. Kapitel, Vers 5? Wir lesen dort, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Das Kind, das geboren wird, heißt auch Ewigvater. Das heißt auch, wenn wir im Vater unser beten, unser Vater, der du bist im Himmel, wir reden damit auch den Sohn an, weil er heißt auch ewig Vater. Es ist schon interessant, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, wir kommen so an so vielen Stellen, wo das deutlich wird, dass Jesus derjenige ist, dieser Yahweh war, der immer mit dem Menschen kommuniziert hat, mit ihm gesprochen hat, mit ihm zusammen war. 10 Gebote. Wie beginnen sie? 2. Mose 20, für alle wahrscheinlich bekannt, die die Bibel ein wenig gelesen haben. Die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Es ist schon interessant zu sehen, dass hier steht, ich bin der Herr, dein Gott. Und es ist Jesus, weil er derjenige war, der mit dem Menschen in Verbindung getreten ist. Und trotzdem merken wir, es sind viele Fragen, die wir nicht erklären können. Es gibt viele Dinge, Aussagen, die uns manchmal dastehen lassen und sagen, wie können wir das verstehen? Wie ist das zu sehen, wenn die Bibel davon spricht? Und eine dieser Aussagen, die in Bezug auf Jesus etwas zu tun haben und die höchst interessant sind, die finden wir im Psalm. Und ich möchte im Psalm 2 in diesem Zusammenhang einmal aufschlagen. Psalm 2. Und manche Bibelleser und manche Christen sehen in diesem Vers einen deutlichen Hinweis, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist, der geboren worden ist. Und wenn man das so im ersten Moment sieht, dann könnte man fast einen Eindruck haben. Was lesen wir dort im Psalm 2, Vers 7? Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, also den Ratschluss Jahwes. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und es scheint so, als wenn die Bibel hier deutlich macht, dass Jesus geboren worden wäre. Jetzt können wir schauen, wo ist Jesus geboren worden? Natürlich in Bethlehem. Aber dieser Text wird nie in Verbindung gebracht mit seiner Geburt. Wir haben hier Texte angegeben und wenn wir eine Konkordanz haben, dann können wir sie herausfinden. Das ist kein Problem. In manchen Bibeln gibt es Querverweise unten, um das schneller zu finden. Wir haben im Neuen Testament nur 3 Texte, die genau auf diesen Text eingehen. Es gibt eine ganze Menge Texte, die indirekt eingehen, aber die direkt eingehen, sind es nur 3. Und diese 3 schauen wir uns einmal an. Und wir merken plötzlich, wenn es um Jesus geht, dann ist das eine sehr spannende Angelegenheit. Wie können wir diese Texte verstehen, wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und es geht um Jesus. Und wenn er Jahwe ist, müsste er eigentlich auch ewig von Ewigkeit her sein. Weil Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Jetzt schauen wir uns mal diese 3 Texte an, die mit Psalm 2, Vers 7 beschrieben werden. Den ersten finden wir in Apostelgeschichte 13, Vers 13. Vers 31 und 32, so muss ich sagen. Da heißt es, Vers 32, und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ja schon spannend. Die Apostelgeschichte macht den Hinweis und sagt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, deshalb geht die Verheißung in Erfüllung, die im Alten Testament im Psalm 2, Vers 7 geschrieben worden ist, ungefähr 1000 Jahre bevor Jesus geboren worden ist. Da steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist eine Erklärung, die die Bibel im Neuen Testament in Bezug auf Psalm 2, Vers 7 macht. Wir gehen zur zweiten Erklärung. Die haben wir im Hebräerbrief. Und zwar im 5. Kapitel des Hebräerbriefes. Und wir lesen dort auch den 5. Vers. Hebräer 5, Vers 5. Dort steht, so hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wir merken, es geht wieder nicht um seine Geburt. Die zweite Stelle, die wir im Neuen Testament finden, die mit der Erklärung dieses Psalmtextes zu tun hat, die darauf Bezug nimmt, sagt, Der Text ist in Erfüllung gegangen, dass Jesus geboren worden ist, mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, als er als Hohepriester eingesetzt worden ist. Und wann ist Jesus als Hohepriester eingesetzt worden? Als er in den Himmel gefahren ist. Dort hat er die Stelle eingenommen, als Hohepriester, nach der Ordnung Melchisedeks, so sagt es sogar der Hebräerbrief. Es ist schon spannend. Die zwei Texte, die wir haben, zeugen etwas davon, dass es etwas zu tun hat mit der Auferstehung oder mit der Einsetzung als Hohepriester. Und dann haben wir noch den dritten Text. Das sind alle Texte, die wir in der Neuen Testament finden, die mit dem Text 2 Vers 7, Psalm 2 Vers 7, in Berührung stehen, die direkt darauf eingehen. Indirekt, wie gesagt, gibt es eine ganze Menge, aber direkt. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 5 haben wir es nochmal. Ich lese den Text. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, 2. Samuel 7, Vers 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das heißt, die Bibel spricht ja sehr oft von Vergleichen, von Bildern, die uns was deutlich machen sollen, damit wir Menschen verstehen, was Gott meint. Und er sagt, es gab einen Moment, wo Jesus eingeführt worden ist. Und er sagt hier sogar, er wurde eingeführt, und da wird dieser Vergleich aus dem Samuel herausgenommen, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das heißt, es war wahrscheinlich immer so, dass der Vater Vater war und der Sohn Sohn. Irgendwann wurde er der Vater und der eine der Sohn. Aber er hat eine besondere Aufgabe. Sie haben sich das geteilt, um den Lösungsplan durchzuführen. Jesus war die Person der Gottheit, die sich erstmal auf die Stufe der Engel gestellt hat. Und die Bibel sagt, das war Michael. Und dann kam er auf die Stufe der Menschheit. Er wurde Mensch wie wir. Und die Bibel sagt, das hat auch etwas zu tun mit dem Gedanken, dass er als Messias der Einzige war, der diesen Plan der Erlösung durchführen konnte. Und der Schwerpunkt liegt auf seiner Auferstehung. Wenn er nicht auferstanden wäre, so sagt Paulus im 1. Korinther 15, wenn er nicht auferstanden wäre, hätte alles keinen Sinn. Wir wären alle noch in unseren Sünden. Das will dieser Text nochmal zum Ausdruck bringen. Und es ist schön, dass wir wissen, Jesus ist derjenige, der uns wirklich zur Seite steht. Aber wie ist es nun, wenn da steht, du bist mein Sohn, du bist der Erstgeborene? Vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang noch eine weitere Stelle aufschlagen im Kolosserbrief. Und es ist schön, dass die Bibel sich eigentlich selbst erklärt. Wir müssen nur das Wort lesen. Und wir müssen studieren, deshalb sagt die Heilige Schrift, dass wir wie nach einem Schatz graben sollen. Kolosserbrief, ein fantastisches Buch, das Paulus geschrieben hat an die Gemeinde zu Kolossee. Und er schreibt hier ab Vers 15 im ersten Kapitel des Kolosserbriefes. Er sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, er meint hier Jesus, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In diesem Zusammenhang schreibt Paulus, er ist der Erstgeborene. Ist das nicht wieder ein Beweis dafür, dass Jesus geboren worden ist? Das müssen wir schauen. Wir müssen die Bibel anschauen, was sie meint damit. Weil wir sonst schnell in Spekulationen hineinkommen, die sehr menschlich sind. Die Bibel gebraucht sehr oft Bilder, um etwas deutlich zu machen, um uns das nahe zu bringen, was es wirklich bedeutet. Jesus kam als Gott auf die menschliche Ebene. Er hat als Mensch gelebt, wie ein Mensch. Und trotzdem war er ganz Gott. Er hat seine Gottheit ruhen gelassen. Er hätte sie anwenden können. Es wäre für ihn kein Problem gewesen, die göttliche Kraft in Anspruch zu nehmen. Aber damit wäre der ganze Erlösungsplan kaputt gewesen. Wir hätten nicht gerettet werden können. Weil Satan ihn ja gesagt hat, es ist nicht möglich, dass du als Mensch Gott gehorsam sein kannst. Dass du als Gott dir gehorsam sein kannst, das ist nicht die Diskussion. Aber du kannst nicht als Mensch Gott gehorsam sein. Und dann hat er ihn mit der ersten Versuchung in der Wüste konfrontiert und sagt, wenn du Gott bist, dann mach doch, dass aus diesen Steinen Brot wird, oder? Das war die erste Versuchung. Ist jemand von euch schon mal versucht worden, dass er aus Steinen Brot machen soll? Ich glaube, keiner, oder? Das ist überhaupt keine Versuchung für uns. Aber Jesus hätte es gekonnt. Er hätte es ohne weiteres gekonnt. Mit einem Wort wären die Steine Brot geworden. Weil er ist Gott. Jesus hat seine Gottheit ruhen gelassen. Und von daher müssen wir drüber nachschauen, was heißt denn das jetzt? Er ist trotzdem der Erstgeborene. Was heißt denn das? Wie erklärt denn die Heilige Schrift das? Sie macht es uns sehr deutlich in einem Bild. Wir gehen nochmal ins Alte Testament und schlagen nochmal die Psalmen auf. Und zwar Psalm 89. Psalm 89, auch wieder so 1000 Jahre vorher geschrieben. Wir sehen hier eine Sache, wo der König David verworfen worden ist von Gott. Und er schickt den Samuel in das Haus Isai. Und er soll dort einen neuen König krönen, beziehungsweise salben. Das ist der Hintergrund im Psalm 89. Und als er in das Haus Isai geht und das dem Vater sagt, dem Vater Isais, dann ist er ganz aus dem Häuschen. Aus seinem Haus soll der neue König kommen. Und was macht er? Er holt seinen Erstgeborenen. Und der Samuel schaut den an und sagt, den habe ich nicht gesehen, der kann es nicht sein. Hast du noch einen Sohn? Jetzt hat der Isai eine ganze Menge Söhne gehabt, nicht nur einen. 7 waren zu Hause. Und er bringt einen Sohn nach dem anderen. Und keiner war's. Er sagt, hast du noch einen Sohn? Ja, ich habe noch einen Sohn. So einen Jungen, Spund, der ist draußen und hütet die Schafe, vielleicht so 15, 16 Jahre alt. Und er lässt ihn holen. Das ist der David gewesen. Und Samuel sieht den David und schaut ihn an und sagt, das war er. Den habe ich gesehen. Jetzt lese ich den Text. Psalm 89, Vers 21. Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Das heißt, er wurde gesalbt zum König. Mit 15, 16 Jahren ungefähr war David. Da wurde viel Öl auf das Haupt geworfen oder gegossen und er ist dann das runtergelaufen im Bad hinein. So wurden damals Könige gesalbt. David wurde als junger Bursche so gesalbt. Und dann steht ein interessantes Wort. Im Psalm 89, Vers 28. Und ich will ihn, diesen David, ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ja, das ist ja merkwürdig, nicht wahr? David war der Letztgeborene, der Jüngste. Und er sagt hier, ich werde ihn, so sagt Gott, ich werde diesen David zum erstgeborenen Sohn machen. Und im Magen, das hat mit Geborensein eigentlich überhaupt nichts zu tun. Der David war eigentlich der einzige König, den Jesus sich oder Gott sich vorgestellt hat, wie er das Land führen sollte. David ist der Vorläufer für Christus in der Heiligen Schrift. Er war der Einzige, der diese Aufgabe so ausführen konnte, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und deshalb macht er ihn zum erstgeborenen Sohn. Wenn wir Jesus anschauen, war es das Gleiche. In Offenbarung lesen wir ganz deutlich, da waren die sieben Siegel und keiner konnte sie brechen. Der war traurig, der Johannes, dass da keiner da war, der die sieben Siegel brechen konnte. Und dann sagt er, ich habe aber einen gefunden aus dem Stamm Juda, wie ein Löwe, das Lamm, das fähig war, diese Siegel zu brechen. Ein Sinnbild, dieses Lamm auf Jesus. Jesus war der Einzige, der diesen Erlösungsplan durchführen konnte. Und deshalb war der erstgeborene Sohn. Nicht, weil er geboren worden wäre, sondern weil er der Einzige war, der diese Aufgabe wahrnehmen konnte. Und das wird auch deutlich durch dieses Wort Monogenes. Das hat nichts mit Geborensein zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit der Aufgabenstellung, mit der Würde, mit dem Auftrag, den er übernommen hat. Du bist mein Sohn. Jetzt vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Jesus wurde schon bei der Taufe, wurde er gesagt, du bist mein Sohn. So sagte der Vater damals, als der Heilige Geist heruntergekommen ist, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wurde als Sohn Gottes bei der Taufe benannt. Aber was ist da passiert bei der Taufe? Wir schlagen mal Lukas Kapitel 4 auf. Lukas Kapitel 4. Und es ist interessant, wie die Bibel das erklärt. Jesus ist getauft worden. Er ging nach seiner Taufe in die Wüste. Für 40 Tage ist dort vom Satan versucht worden. Und dann kam er zurück nach Nazareth, dort, wo er geboren worden ist. Oder dort, wo er gelebt hat, muss ich besser gesagt. Er ist ja in Bethlehem geboren. Aber dort, wo er dann mit Maria und Josef gelebt hat. Und als er nach Nazareth zurückkam, ging er, so sagt das Wort, im Lukas Kapitel 4, ab Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, 1 und 2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt er hier im Vers 21, und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und dann wollten sie ihn gleich steinigen oder den Berg hinunterstoßen, wollen ihn töten. Jesus, und so wird uns hier gesagt, Jesus wurde bei der Taufe, so sagt der Text, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jesus wurde bei seiner Taufe gesalbt als Sohn Gottes. So wie David gesalbt worden ist als König, als er 15, 16 Jahre alt war. Er war noch nicht intronisiert. Er war gesalbt. Jesus war noch nicht intronisiert. Er wurde gesalbt als König. Er wurde gesalbt als Messias bei seiner Taufe. Und als die Zeit erfüllt ward, als er 3,5 Jahre als Messias gearbeitet hat und dann gestorben ist, er ist gekreuzigt worden und auferstanden, dann sagt der Paulus im Römerbrief, im ersten Kapitel des Römerbriefes Folgendes. Er sagt, von Vers 3 ab, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Das heißt, Jesus wurde gesalbt als Messias bei seiner Taufe, so wie David gesalbt worden ist mit 15, 16 Jahren. Er musste ungefähr noch mal so lange warten, bis er eingesetzt worden ist als König, als der Saul gestorben war. Da wurde König David eingesetzt in Kraft als König über Israel. Jesus wurde gesalbt bei seiner Taufe als Sohn Gottes. Aber eingesetzt worden ist er als Kraft, in Kraft durch die Auferstehung. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fantastisch, wie die Bibel das nennt. Nicht etwas, was mit einer Geburt zu tun hätte oder dass er vorher nicht da gewesen wäre. Nein, Jesus hat diese Aufgabe erfüllt, die sich prophetisch vorausgesagt hat. Er ist genau zur richtigen Zeit gekommen. Er hat genau 3,5 Jahre gelebt. Und nach diesen 3,5 Jahren sagt Jesus, als er mit seinen Jüngern das Abendmahl hält, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen. So wie es prophetisch schon vorausgesagt worden ist in Daniel Kapitel 9, wo er dann sterben sollte. Dieses Moment, dass Jesus hier aufgreift, dieses Wort aus Jesaja 61, Vers 1 und 2, ist interessant, dass es Dinge aufgreift, die eigentlich zu tun haben mit einer Begebenheit, die wir nur im Text finden, wenn es um das Halljahr ging, das ein besonderes Jahr war im Kalender, im Veranstaltungskalender, in dem Festkalender. Das Halljahr, das alle 50 Jahre stattgefunden hat. Es gab alle 7 Jahre ein Sabbatjahr, wo die Leute nichts anbauen durften, sondern nur das ernten durften, was die Erde so hergab. Und wenn 7 mal 7 Sabbatjahre verendet waren, das darauffolgende Jahr war das 50. Jahr, das war ein sogenanntes Halljahr. Und in diesem Halljahr, da wurden alle Gefangenen frei, da wurden alle Schulden vergeben, erlassen. Da durfte jeder wieder bei Null anfangen. Und genau dieses Wort spricht Jesus, als er in Nazareth war. Das wurde ihm gegeben. Das war kein Zufall. Das war von Gott so vorbereitet, dass er genau dieses Wort gelesen hat. Er soll den Armen, den Gefangenen predigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, zerschlagen, dass sie frei sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Schon interessant. Alle diese großen Ereignisse haben auch mit Halljahren was zu tun. Und Jesus war genau der, der das alles erfüllt hat. Schön, dass wir solch einen Erlöser haben, der vorausgesagt worden ist. Und das ist der große Unterschied zwischen all den Religionsstiftern, die es auf dieser Erde gibt, und Jesus. Alle diese Religionsstifter haben gelebt, haben manchmal gute Sachen gesagt, aber sind alle gestorben. Und die Würmer haben sie zerfressen. Jesus wurde vorausgesagt, bis in die kleinsten Einzelheiten hinein. Hunderte von Prophezeiungen, die sich genau mit dem Leben Jesu beschäftigen. Ob das sein Geburtsort ist, ob das seine Flucht nach Ägypten ist mit den Eltern, ob das die Dinge sind, die mit seiner Kreuzigung tun haben, wo seine Feinde eigentlich das getan haben, was sie sonst nie getan hätten, wenn sie das Wort gewusst hätten. Alle diese Elemente haben sich genau bis ins Kleinste hinein erfüllt. Und wenn nur ein Element gefehlt hätte, dann wäre nicht der Messias gewesen. Schön, dass wir solch einen Herrn haben. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt ward, merken wir, dass Gott eingegriffen hat, um uns Menschen zu zeigen, wir haben einen Weg, der uns hilft, aus dieser Gefangenschaft der Sünde herauszukommen. Möchtest du das? Gott segne uns. Amen. Lass uns noch beten. Lieber guter Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen in unserem Gebet. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott bist, der es nie alleine lässt. Ein Gott bist, der uns in deinem Wort offenbart worden ist. Herr, wir dürfen in diesem Wort studieren. Und je mehr wir darin lesen und je mehr wir uns mit dir beschäftigen, umso größer wirst du vor unseren Augen. der du alles verlassen hast, die Herrlichkeit, alles das, was du geschaffen hast als Schöpfer, der du Himmel und Erde geschaffen hast, du kamst auf diese Erde, um uns zu retten, in unserer Verlorenheit, in unserer Sünde. Herr, wir danken dir, dass du uns dieses Angebot wieder machst. Wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen dir unsere Schuld geben, unser Versagen. Wir dürfen dir alles geben, was nichts taugt vor dir. Und du möchtest uns deine Reinheit, deine Liebe, dein Erbarmen und deine Gerechtigkeit schenken. Wir danken dir für dieses große Geschenk, das wir wieder in Anspruch nehmen dürfen. Und wenn wir dich ein wenig studieren in deinem Wort, dann merken wir, es sind eigentlich nur Bruchteile, was wir wirklich verstehen. Herr, wir wollen dem vertrauen, was du sagst. Und wir wollen auch unser Leben dir wieder neu schenken. Jeder Herr, der zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk. In deinem Namen. Amen.